Carsten Kammholz, vielen Dank für deine Zeit heute.
Sehr gern, Reza.
Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich ein großer Fan von dir bin. Und hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich dich in den Podcast reinbekommen habe. Vielen Dank, dass es heute klappt. Ich muss kurz ein bisschen zurückgreifen oder so ein bisschen Kontext geben für die Zuhörer, woher ich dich kenne, wie wir uns kennengelernt haben. Denn es war tatsächlich eine Rede von dir, die mir total im Kopf geblieben ist. Das war bei dem diesjährigen Dinner im Schloss. Da warst du als Gast mit dabei und ich glaube, es war kurz nach dem zweiten Gang, so nach dem Hauptgang sozusagen, habe ich dir und deiner Kollegin das Mikrofon kurz in die Hand gegeben. Du warst da noch der Chefredakteur einer größeren Zeitung und da ging es um das Thema Demokratie in Deutschland und warum auch Zeitungen für das Thema Demokratie wichtig sind. Und du hast eine sehr leidenschaftliche, fast schon Brandrede gehalten, dass wir in der Demokratie miteinander sprechen müssen, Nummer eins. Und Nummer zwei, dass auch Zeitungen ihren Beitrag leisten zur Demokratie. Das ist mir super intensiv im Kopf geblieben. Und einige Zeit danach habe ich mir gedacht gehabt, weißt du was, ich wollte im Rahmen des Podcasts sowieso häufiger mal politische Themen einnehmen, traue mich aber nicht so ganz, das Ganze alleine zu tun. Und du bist mir sofort in den Kopf gekommen, weil ich da ganz genau weiß, dass du ein sehr intelligenter Mensch bist, ein Mann der Mitte bist, so schätze ich dich ein. Du analysierst, glaube ich, Situationen sehr gut, zumindest von dem, was ich von dir gelesen und gehört habe. Du hast keine extremen Ansichten, was ich auch wichtig finde in der Demokratie zu verstehen, dass es extreme Ansichten gibt, dass man sich hier anhören kann, aber trotzdem versucht, den Mittelweg, einen guten Mittelweg zu finden. Von daher, toll.
Vielen Dank. Sehr, sehr nettes Intro, Reza.
Auf jeden Fall.
Ich bin auf deine Meinung auch sehr gespannt, denn mit deinem Format, das ich ja kennenlernen durfte, mit dem Dinner im Schloss, hast du ja auch immer den Versuch unternommen bisher, verschiedenste Persönlichkeiten, verschiedenste Branchen zusammenzubringen und einen Austausch zu generieren. Im Grunde ein sehr, sehr demokratisches Format, was mich total beeindruckt hat.
Ja, vielen Dank dafür. Und vielleicht können wir damit anfangen, erstmal, dass du vielleicht ein paar Sätze über dich erzählst, bevor ich meine ersten Fragen stelle. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Wie ist dein Familienstand? Ja.
Ich bin 46, ich habe eine Familie, Frau, zwei Kinder, ich wohne in Mannheim. Ich glaube, wir können die Zeitung ruhig nennen. Ich war jetzt zuletzt 6 Jahre Chefredakteur des Mannheimer Morgen. Eine mittelgroße Regionalzeitung und die den Anspruch hat, schon das Leitmedium der Metropolregion zu sein. Davor war ich viele Jahre in Berlin, in der Funke Zentralredaktion, 10 Jahre bei Axel Springer. Habe viel Politik und Wirtschaft gemacht, journalistisch. Ich bin jetzt im Grunde hauptberuflich so 20 Jahre Journalist und habe aber den Mannheimer Morgen verlassen, weil ich einfach Lust hatte, ja, im Grunde mich neu zu orientieren, was Neues zu machen, was anderes zu machen. Und in dieser Phase des Übergangs befinde ich mich gerade und freue mich, dass ich Zeit für Dinge habe, die in den letzten Jahren so ein bisschen runtergefallen sind. Unter anderem einfach auch, dass wir uns mal in Ruhe austauschen können.
Ja, sehr cool. Ich habe auf LinkedIn so ein bisschen auch gesehen gehabt, dass du auch so auch privat ein paar Reisen unternommen hattest, unter anderem mit deiner Mutter. Das hat mich super begeistert. Es war einer der schönsten LinkedIn-Posts, die ich jemals gelesen habe, dass du mit deiner Mutter eine lang geplante, gewollte Reise unternommen hast. Hat mich auch noch mal ein bisschen zum Nachdenken gebracht. So die Dinge, auf die man Lust hat, einfach auch mal zu tun und direkt mal umzusetzen. Und wir haben uns letzte Woche bei einem Event noch mal gesehen gehabt in Mannheim bei Matthias Storch und Süleyman Acar. Das war ein tolles Event und du warst der Moderator auf diesem Event und da waren so unterschiedliche Menschen auf der Bühne. Und da ich selber ab und zu mal Events auch moderieren muss und Panel-Talks moderieren muss, war es für mich super interessant zu verstehen, wie du diese zwei Persönlichkeiten, ganz kurz, es war eine OnlyFans-Creatorin, eine sehr erfolgreiche, auch mittlerweile, ich glaube, unternehmerisch sehr aktiv und einen, ich sag jetzt mal, Old Money Business Guy, ganz anderer Typus von Mensch. Und tatsächlich hast du versucht, eine interessante Panel-Diskussion auf die Beine zu stellen. Ich muss zugeben, ich konnte nicht bis zum Schluss bleiben. Ich musste noch woanders hin an dem Abend. Aber kannst du mir kurz deinen Eindruck geben, so jetzt aus dem Gespräch, OnlyFans-Creatorin und Old Money Business Guy, was hast du da mitgenommen? Wie schwierig war das für dich, auf die Beine zu stellen, das Ganze?
Also so ein Format und so ein Gespräch, wo total unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenkommen, lebt davon, dass beide wollen, dass es funktioniert. So, und ich hatte vorab mit der Jill Hardiner wirklich lange telefoniert.
Das ist die Creatorin.
Das ist die Creatorin, ja, die in Dubai lebt.
Ja.
Und eine sehr wechselvolle Geschichte hat. Ja. Also wer diese Dame googelt, findet echt einiges über sie raus.
Ja.
Und auf der anderen Seite Harald Christ, ein Netzwerker, der in Berlin Strippen zieht, der unglaublich stark in Politik und Wirtschaft auch Dinge regelt. Also er ist momentan in diesem Expertengremium vom Bundesfinanzministerium, was die 500 Milliarden für die Infrastruktur verantworten soll. Und da macht er richtig Politik im Hintergrund mit. So, und das sind natürlich total unterschiedliche Menschen, aber beide sind klassische Unternehmerpersönlichkeiten. So, und das ist schon mal eine Verbindung, bei der ich sagen würde, die haben sich was zu sagen. So, und Christ kenne ich schon total lange. Den habe ich als Volontär bei der Berliner Morgenpost vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, oder noch länger, 15, 20 Jahren, erstmals erlebt und immer mal wieder erlebt. Insofern weiß ich ungefähr, was er sagen will, ja, und was sein Thema ist, ja, und wo auch seine Grenzen sind. Und bei ihr war es unsicher, aber ich konnte mit ihr telefonieren. Und am Ende ist es bei jeder Podiumsdiskussion trotzdem so, du kannst dich vorbereiten, du kannst davon ausgehen, 80% hast du selbst unter Kontrolle. Aber diese letzten 20%, die Spontanität, Publikumsreaktion, möglicherweise auch der ein oder andere Satz, der so einen Schreckmoment auslöst im Publikum, hatten wir auch jetzt zum Beispiel, diese letzten 20%, die hast du nicht in der Hand.
Mhm.
So, und die machen es aber auch super faszinierend. Also ich glaube, dass dieses Spannungsreiche, und das war zu merken, dass da eine Spannung ist, dass das die Leute auch fasziniert hat.
Ich habe lange darüber nachgedacht gehabt, also wenn wir noch ganz kurz mit dem Thema ein bisschen Zeit verbringen. Ich habe lange darüber nachgedacht. Die Persönlichkeiten waren super interessant. Also auch die OnlyFans-Creatorin, vor allem als sie ihre Geschichte erzählt hat, eine schwierige Kindheit und so weiter, da hat man auch viel Verständnis aufgebracht. Das Einzige, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist, und jetzt nicht nur auf OnlyFans bezogen, sondern auf alle Bereiche, ich sage jetzt mal, die jetzt nicht so vorbildlich sind für jüngere Menschen, Tabakunternehmen und so weiter und so fort. Kann man, soll man solchen Unternehmen, Persönlichkeiten eine Bühne bieten, weil sie auch Reichweite ja auch bringt und nicht unbedingt als gutes Vorbild darstellt, also das Ganze ist. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Hat mich auch gewundert gehabt, dass du, weil ich weiß, dass du auch sehr vorsichtiger Mensch bist, dass du da gesagt hast, nee, okay, das Panel moderiere ich, auch wenn es so ein bisschen vielleicht
zwielichtig ist. Das Interessante war ja, als wir anfingen, über das Panel nachzudenken mit Matthias und Süleyman, war Jill Hardiner gesetzt. Also die OnlyFans-Creatorin war gesetzt.
Yeah.
Und wir haben uns gefragt, wer könnte da noch dabei sein? Witzig. So, und dann kam ich auf Harald Christ und habe gesagt, mit Harald Christ kann man diskutieren. Und mit Harald Christ kann jeder diskutieren. Und wo ist das Problem? Ja, sie verdient natürlich ihr Geld mit Erotik. Sie macht etwas, was in irgendeiner Weise gesellschaftlich nicht anerkannt ist, irgendwie schmutzig ist, irgendwie schmuddelig ist. Vermutlich würde kein Mann zugeben oder keine Frau zugeben, dass er oder sie einen OnlyFans-Account hat und zahlt. Wer würde das zugeben?
Allerdings.
Da fängt es schon mal an.
Ja.
So, das heißt, da ist sie in einer Schublade und jetzt hat man diese Frau aus der Schublade rausgeholt und auf die Bühne gepackt. Und am Ende waren doch alle relativ fasziniert darüber, wie offen sie ist, auch ihren Erfolg so offen darzustellen und auch anzuerkennen, mit dieser Biografie aus Drogen, Prostitution, Gefängnis, einer wirklich brutalen Kindheit, hat sie sich eigentlich selbst entwickelt zu einer Geschäftsfrau, die ja im Erotik-Business reich geworden ist. Das kann man schmuddelig finden. Ich finde es ehrlicherweise bewundernswert, weil das war ihr Weg. Es war ihr Weg, aus diesen miserablen Voraussetzungen irgendetwas zu machen.
Mhm.
Und wenn ich es jetzt mal rein psychisch betrachte, würde ich sagen, wer weiß, wie vielen Männern Jill vielleicht auch schon geholfen hat. Das wissen wir ja alles gar nicht. Also dieses Erotikgeschäft ist ja auch ein Geschäft mit Einsamkeit, wenn man es negativ betrachten möchte, aber andererseits hilft sie ja auch vielleicht. Also vielleicht ist sie auch ein Mensch, der andere Menschen befreit. Und ich glaube, das ist einfach nur, weil wir nicht drüber sprechen, weil niemand darüber spricht, wirkt es so, so fremd, so fern und deswegen auch vielleicht so negativ. Mhm. Aber du hast ein Problem damit?
Also erstmal hast du mir gerade bewiesen, warum ich so begeistert von dir bin, weil du so diplomatische Worte findest. Ich glaube, mein einziges Problem, also nicht mit der Person, OnlyFans-Creatorin, also da habe ich überhaupt gar kein Problem, ganz im Gegenteil, ich respektiere das, was sie geschaffen hat. Ich glaube, das einzige Problem ist das Thema Reichweite bringt auch Verantwortung natürlich. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es unbedingt ein guter Weg war, ein schöner Weg war, den sie gegangen ist. Und möchte ich, dass diese Persönlichkeit für andere junge Mädchen als Vorbild dient, die dann sagen, eigentlich ist ja ganz cool. Weil ich glaube, da waren noch viele Momente natürlich in ihrem Leben mit dabei, die wirklich super negativ waren. Wir haben über Prostitution und so weiter gesprochen. Da wird auch nicht alles so positiv gewesen sein. Ist es sinnvoll, quasi eine Plattform zu bieten, um da vielleicht Menschen zu inspirieren, die eigentlich vielleicht gar nicht von diesem Weg inspiriert werden sollen?
Gut, das war jetzt aber keine Veranstaltung im Kindergarten oder in einer Schule, sondern das waren erwachsene Menschen, die sie gehört und gesehen haben. Und ich glaube, du musst immer schauen, wo kommst du her? Und natürlich gibt es diese Biografie von Menschen aus total bildungsfernen Schichten und dann wird diese Person Richter oder Richterin an einem Oberlandesgericht, sage ich jetzt mal. Ja, also nimmt eine formal hoch angesehene Karriere oder einen Karriereweg. Ihr Karriereweg war definitiv anders, aber für meine Begriffe ist da jetzt erstmal nichts zu verurteilen, weil sie auf diesem Weg ehrlicherweise Menschen vielleicht ja auch berührt in einer Weise, wie es andere gar nicht in ihrem Berufsleben schaffen. Und sie geht in die Öffentlichkeit damit und das muss man auch anerkennen. Also nur weil es schmuddelig ist, für manche Menschen ist es nicht falsch.
Ich bin bei dir. Ich will es auch gar nicht verurteilen, was sie gemacht hat oder was sie da macht. Mir ging es tatsächlich nur um die Vorbildfunktion. Viele Sachen, die ich tue zum Beispiel, da gucke ich...
Aber will sie, sorry Reza, aber ja. Ich glaube, sie hat nie den Anspruch gehabt, Vorbild zu sein.
Ich glaube, man wird automatisch Vorbild, wenn man gewisse Bereiche Erfolg hat. Sie hat, so wie ich verstanden habe, wurde gesagt, sie ist Multimillionärin und so weiter, lebt in Dubai und ich glaube, bei vielen jugendlichen Menschen, vielleicht auch insbesondere jungen Mädels, die denken dann, cool, will ich auch. Ich will reich sein und Dubai leben und ich will ein tolles Jet-Set-Life haben. Und das habe ich so den Gefühl, das hat sie gerade alles. Deswegen ist das vielleicht auch ein Weg, den ich gehen sollte. Es geht mir nur um diese Reichweite und ich rede doch nicht von ganz Jungen, also Kindergarten und so weiter, sondern ich rede von tatsächlich so vielleicht so Menschen, die gerade so 16, 17, 18, absolute Findungsphase, nach dem Abschluss, was mache ich und so weiter. Ich will auch nicht einfach zu pingelig sein. Es ging mir einfach nur um die Situation. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, würde ich zum Beispiel, um ein anderes Thema zu nehmen, würde ich jemanden aus einer Tabakindustrie, weil es der CEO von irgendeinem großen Unternehmen ist, würde ich die Person aufs Dinner am Schloss bringen? Eher nicht.
Warum nicht?
Weil ich denke, es könnte etwas glorifiziert werden, im zu positiven Licht dargestellt werden, was eigentlich nicht positiv ist. Ich würde auch zum Beispiel jetzt nicht für ein Tabakunternehmen arbeiten wollen oder für ein Unternehmen, die Kriegsmaterial herstellen, sage ich jetzt mal in irgendeiner Form. Würde ich nicht arbeiten wollen. Würde ich auch nicht gut finden. Ich habe zum Beispiel meine Kids mit dabei auf dem Dinner am Schloss. Da ist ja auch sowas sehen in dem Kontext. Und da denke ich häufig drüber nach, wenn ich schon eine Plattform biete, und das soll jetzt keine Kritik an der Veranstaltung sein. Ich fand die wirklich super, hat mir gut gefallen. Aber wenn ich eine Plattform biete, möchte ich, dass gewisse Dinge ins Licht gerückt werden, wo ich sage, es ist in Ordnung, dass es sowas gibt, aber es sollte jetzt nicht als die Blaupause für ein erfolgreiches Leben dienen. Und ich mache die Multimillionen jetzt mit der Geschichte.
Also, es gibt einen ehemaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Thorsten Albig. Der arbeitet inzwischen für die Tabakindustrie. Das ist ein total interessanter Mann. Der hat was zu sagen. Klar, er ist Lobbyist, aber wenn du den einlädst zu deinem nächsten Dinner, vielleicht kommt er. Und ich glaube, dass er gar nicht der Typ wäre, der jetzt irgendwie diese Plattform nutzen würde und sagen würde, Leute, fangt alle an zu rauchen. Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Mir geht es darum, wir müssen in der Lage sein, als Gesellschaft mit solchen Leuten uns zu streiten. Wenn wir ausschließen, dass wir mit ihnen reden, sind wir dann eine demokratische Gesellschaft? Schwierig. Also mit Jill Hardener zu sprechen, sie zu hören, ihren Erfolg anzuerkennen, heißt noch lange nicht, dass auf einmal jetzt da alle rausgehen aus der Veranstaltung und einen OnlyFans-Account haben. Haben sie ja nicht. So, und wenn du den Tabaklobbyisten einlädst, der eloquent, interessant ist, der vielleicht auch einen kritischen Blick auf seine eigene Branche hat, heißt es noch lange nicht, dass du deine ganzen Gäste beim Dinner aufforderst, danach irgendwie zu rauchen. Das tun sie doch nicht. Also ich glaube schon, dass alle mit angeschaltetem Hirn solchen Leuten begegnen. Aber
bin ich sicher.
Deswegen bin ich so ein Befürworter dafür, dass man auch diese vermeintlichen, so etwas schmierigen Leute, was eigentlich in dem Fall des Tabaklobbyisten Thorsten Albig zutiefst ungerecht wäre, aber dass man mit solchen Leuten natürlich reden muss. Hm. Ja, das ist doch spannend. Warum entscheiden die sich dafür? Machen die das nur wegen des Geldes, weil sie richtig gut bezahlt werden für diesen Lobbyistenauftrag, oder haben die noch was anderes zu erzählen? Das finde ich super faszinierend. Überleg's dir.
Ich gebe den Grundzügen recht. Ich weiß halt nicht, ob man so solche Debatten in irgendeiner Form öffentlich führen sollte. Aber ich gebe dir prinzipiell recht. Ich rede auch mit jedem. Ich habe einen alten Kumpel von mir. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Der ist jetzt mittlerweile bei der AfD ein ziemlich hohes Tier geworden. Ich nenne jetzt erstmal keinen Namen. Vielleicht spreche ich auch demnächst mal im Podcast mit ihm. Und der hat genauso wie ich Migrationshintergrund. Der ist auch dunkelhäutig. Und da bin ich auch, also interessiert mich jetzt auch, was ist da passiert? Ich weiß dann aber auch gleichzeitig, wenn ich mit der Person spreche, ist auch eine gewisse Reichweite da für diese Person, und die kann dann auch vielleicht ihre Ideologie auch weitertreiben. Also ein bisschen Gefahr sehe ich da schon. Ich glaube, das ist ja so ein persönliches Ding. Also ich rede, wie gesagt, ich kann nicht für ein Unternehmen arbeiten oder würde für ein Unternehmen arbeiten, wo ich absolut dagegen bin, inhaltlich, was sie tun, weil es den Menschen schadet zum Beispiel. Ich rede nicht von Jill Hardener.
Ja.
Ich rede von jetzt zum Beispiel
Tabak. Aber wo machst du die Grenze? Wo machst du denn die Grenze? Wo ziehst du sie? Also was ist jetzt mit den Rüstungsunternehmen?
Ja, hätte ich ein Problem.
Bis
zum gewissen Grad schon, ja.
Brauchen wir die nicht gerade? Müssen wir uns nicht gerade verteidigen? Packen wir nicht gerade 500 Milliarden Euro in die Rüstung rein?
Ja.
So, sind gerade nicht diese Manager wichtiger als je zuvor? Sind nicht diejenigen, die für Rheinmetall und so weiter arbeiten, gerade total wichtig für uns? Sorgen die nicht mit ihrer Schnelligkeit, mit der sie uns wieder wehrfähiger machen, dafür, dass wir weniger Angst vor Putin haben müssen?
Da kommst du wahrscheinlich aber auf das Unternehmen selbst an. Wenn ich weiß, das Unternehmen selbst macht unglaublich komische Geschäfte mit dem Ausland, da ist vorsichtiger. Wenn es für die Verteidigung ist, bin ich voll bei dir. Ich glaube, da muss man so ein bisschen mehr Recherche betreiben, was genau, wohin liefert das Unternehmen, kriegt es gesetzliche Vorgaben und so weiter. Da wäre ich schon ein bisschen kritischer.
Aber ich finde es trotzdem schwierig, da so Grenzen zu ziehen, weißt du? Weil dann gehe ich mal aufs totale Gegenteil und sage, ja, katholische Kirche kannst du dann aber auch nicht mehr einladen, ne? Weil da gab es ja echt schlimme Finger und möglicherweise gibt es da immer noch welche. Also wo ist deine Grenze?
Ich glaube, wir müssen zu einem anderen Thema noch kommen, aber vielleicht noch ein letztes Satz von mir dazu. Ich glaube, es geht mir um die Grundzüge der Person oder des Unternehmens, ob die im positiven Sinne was machen wollen oder tendenziell eher im negativen Sinne was machen wollen. Ich sehe gar keine positiven Grundzüge bei einem Tabakunternehmen. Also nachweislich, ich glaube, wir müssen nicht drüber sprechen, über gesundheitliche Aspekte, aber da gibt es ja bei der katholischen Kirche, habe ich jetzt gar keinen Bezug dazu. Ich weiß nur, Religion kann für viele Menschen sich positiv auswirken, weil sie Gemeinschaft, weil sie an eine Sache glauben und so weiter. Habe ich keinen Bezug dazu, aber ich sehe zumindest positive Grundzüge dahinter. Aber ich sehe jetzt bei gewissen Unternehmen oder gewissen Personen vielleicht auch gar keine positiven Grundzüge. Und da wird es mir schwerfallen, überhaupt den Austausch zu suchen. Just my two cents. Vielleicht noch dein Gedankengang dazu?
Ah, ich finde das so wahnsinnig schwierig. Ich finde es wirklich schwierig, eine moralische Grenze zu ziehen entlang von Unternehmen und bei Personen fällt es mir leichter, wenn ich sie kennengelernt habe. Aber als du gesagt hast, oh, mit Tabak, das ist so schwierig und ich weiß gar keinen positiven Impact, habe ich sofort an Coca-Cola gedacht und habe gedacht, ist auch schwierig, ja. Aber ich trinke wahnsinnig gerne Cola. Ich, in dem Wissen, dass es nicht gesund ist. Ich will jetzt nicht Cola trinken mit Rauchen vergleichen. Aber ich kann, glaube ich, in allem, wo ich vielleicht einen positiven Ersteindruck habe, immer was Negatives finden. Immer. Ich kann bei jedem Unternehmen irgendwas finden, bei dem ich sage, oh, ist aber nicht in Ordnung. Ja? Also ich kann als ehemaliger Zeitungsmann oder noch Zeitungsmann, je nachdem, wie man es gerade betrachtet, sagen, die verarbeiten ja Papier. Ja, das ist ja sehr schrecklich, was die da machen. Ja. Also, und da können wir dann wiederum sagen als Zeitungsindustrie, ja, aber das ist alles nachhaltig, was wir da machen. Und trotzdem wird Papier verarbeitet. Es ist stromintensiv. Also du kannst überall das Negative finden, wenn du willst.
100%. Ich bin 100% bei dir. Ich glaube, es geht um die Intention, es ohne Tieferes reinzugehen zu wollen. Wenn aber auf dem verarbeiteten Papier Wissen weitergeleitet wird, ist immer eine positive Intention. Darum geht es mir. Und ich glaube tatsächlich, es gibt viel, leider viel Evil auf der Welt, wo tatsächlich Unternehmen keine guten, positiven Intentionen haben. Cola, gebe ich recht, grenzig, grenzwertig, die steigen jetzt alle um auf Süßstoffe. Kann man sagen, okay, weniger Kalorien, aber dafür Süßstoffe vielleicht ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich gebe dir recht, es ist nicht schwarz-weiß, wie ja, also ziemlich alles im Leben, um nochmal ganz kurz zu sagen.
Aber wir sind so auf schwarz-weiß gepolt.
Wir sind total auf schwarz, ja, 100%. Ja. Ich meistens bin ich auch so, ich höre dann, okay, da ist eine Panel-Diskussion, Onlyfans-Creatorin und ein Old-Money-Business-Guy, sage ich jetzt mal. Meine erste Sache war, okay, krass, würde ich wollen, dass meine Kids zum Beispiel jetzt dran teilnehmen, also zuhören oder mich dann fragen, Papa, wieso nimmst du dran teil, was interessiert dich daran? Was sage ich dann? Also nur als Vorbildsfunktion. Und ich nehme diese Vorbildsfunktion sehr, sehr, sehr ernst. Gerade auch bei, da ich selber Migrant bin, kommen häufig junge Migranten zu mir und nehmen mich dann auch als Vorbild, sprechen mit mir, wollen meinen Rat haben und so weiter. Ich gucke dann halt einfach immer so, okay, was für Leitlinien, Grundwerte gebe ich dann auch weiter, was mir jetzt zum Beispiel wichtig ist. Ich würde jetzt nicht wollen, zum Beispiel, dass ein junges Mädchen Onlyfans-Creatorin wird. Die kann da bestimmt ganz gutes Geld verdienen, aber die Frage ist natürlich, ich glaube, man kommt da sehr, sehr, sehr schnell in gewisse Milieus rein, die dann vielleicht, wo auch mehr Zwang in diesem Milieu da ist einfach, weil zum Beispiel derjenige, der einen Account betreibt, dann auch ein bisschen Zwang betreibt und so weiter. Und daher würde ich grundsätzlich versuchen, glaube ich, erstmal positive Intentionen eher zu fördern.
Also warum hätten deine Kinder sich das nicht anhören dürfen?
Dürfen schon, aber ich glaube, Kinder sind, insbesondere Kinder sind super schnell beeinflussbar. Wenn die was cool finden, ist es so schnell bei denen drin. Die finden es cool.
Ja, aber dann kommst du ins Spiel. Also du hast eine erzieherische Rolle, so, und wenn du sagst, ja, hört euch das an, aber ich gebe euch ein Framing mit. Oder du sprichst danach darüber. Ich glaube, dann ist es eher ein Erkenntnisgewinn.
Das ist in dem Fall, weil ich zum Beispiel dann entsprechend Einfluss habe, aber es gibt ja viele, da hast du ja wenig Einfluss drauf, die kriegen es einfach so mit. Also ohne, dass es geframed wird vorher.
Diese Jill Hardiner selber hatte dieses Framing über oder dieses Framework, hatte sie eben nicht, sie hatte keine elterliche Richtung vorgegeben. Ja, also kein Wertekonstrukt, was sie völlig in eine andere Richtung hätte schieben können. Sie ist in diese Richtung gegangen. Ja, und sie hat es vor allem aus monetären Gründen erstmal gemacht.
Ich will sie als Mensch gar nicht schlecht reden. Ganz und gar nicht. Ich fand die so total sympathisch. Und ich glaube, auch unternehmerisch ist sie echt fit, weil die baut gerade ein KI-Unternehmen auf, wo sie anderen Creatern hilft, Reichweite zu generieren. Also top. Ich glaube auch bestimmt, dass sie Gutes damit macht, ohne sie es zu kennen, ohne die Hintergründe zu kennen. Mir ging es tatsächlich nur darum, wenn das unkommentiert Reichweite bekommt, kann das vielleicht ungewollt gewisse junge Menschen in andere Richtungen lenken, die vielleicht nicht so optimal sind.
Klar, ja. Das stimmt.
Ja. Jetzt haben wir doch ein bisschen mehr Zeit mit dem Thema verbracht, als ich wollte, wenn ich ehrlich bin. Nee, finde ich sehr gut, dass wir auch gegensätzliche Meinungen zu gewissen Themen haben. Das macht die Sache noch interessanter. Ich wollte unbedingt mit dir über gewisse Themen sprechen. Also eine Sache ist für mich super interessant, die März-Debatte um das Thema Stadtbild. Das will ich kurz mit dir ansprechen. Mhm. Dann wollte ich über das Thema Demokratie mit dir sprechen. Ich weiß, dass du ein ganz gutes Verständnis davon hast. Ich bin auch ein absoluter Mann der Mitte, demokratische Mitte, aber es gibt Dinge, da ist für mich die Demokratie sozusagen, ja, da zeigt die Demokratie gewisse Züge, die ich jetzt suboptimal finde. Wir kommen gleich dazu. Beispielsweise SPD haben gar nicht so viele Stimmen bekommen und können jetzt komplett Entscheidungen beeinflussen, die wichtig für Deutschland sind, also Thema Rente und so weiter. Ich möchte gar nicht auf so tagesaktuelle Dinge reingehen, sondern eher so grundsätzliche Debatten. Und das andere ist, was mich auch super interessiert, und ich werde heute alle Fragen los an einen Experten, von dem ich sehr viel halte, und das nutze ich die Chance. Vor kurzem hat ein Muslim, ein sozialistischer Muslim, so nenne ich mal, in den USA, die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen, was ich super interessant finde, weil vom Gedankengang war es so für mich, ist es vergleichbar mit dem, dass jetzt zum Beispiel, also ich rede von Mamdani, ist es vergleichbar mit dem, dass zum Beispiel ein christlicher Kapitalist Bürgermeister der Stadt Mekka wird. Unvorstellbar, dass das so kommt, aber hier ist es so passiert quasi im Gegenteil. Das würde mich jetzt interessieren. Vielleicht fangen wir mal mit nicht so harten Tobak an. Thema Demokratie. Wenn ich dir sage, ich finde, Demokratie ist bis jetzt die beste Form, die wir Menschen gefunden haben, um ein friedliches Miteinander zu finden. Ich glaube, da würdest du mir wahrscheinlich recht geben. Aber wenn ich sage, sie hat Probleme, die aktuell wahrscheinlich dazu führen, dass wir als Gesellschaft vielleicht doch gar nicht mehr so einen tollen Weg gehen. Beispielsweise, ich glaube, jeder, der CDU gewählt hatte, wollte eigentlich nicht SPD haben. Mit dem jeder, vielleicht übertreibe ich da, sagen wir mal, die allermeisten wollten es wahrscheinlich gar nicht haben. Und jetzt haben wir eine Konstellation, wo die SPD, ich glaube, die hat 16%.
Ja, ich glaube 16,4.
Genau, bei der letzten Bundestagswahl bekommen, da entscheidend die Geschicke in Deutschland mitbestimmen können. Ich weiß nicht, ich verstehe das Konstrukt Koalition. Wir haben alle studiert, wir verstehen das alles. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist oder der richtige Ansatz ist für so wichtige Debatten, die wir gerade führen. Beispielsweise, CDU hat die meisten Stimmen bekommen. Eigentlich sollten die auch Möglichkeiten haben, ihr Programm, was sie vorher hatten, auch durchsetzen zu können. Was sagt ein Experte dazu?
Also, es ist gefühlt wirklich merkwürdig. Das stimmt momentan. Ich fange jetzt mal wirklich bei dem Wahlergebnis erstmal an. Da hat die CDU oder CDU-CSU hat ja fast doppelt so viel geholt. Ich glaube, CDU-CSU lagen bei 28 noch was. Die SPD bei 16%. Also da hat man natürlich die Erwartung, dass die Union ganz klar die Leitlinien dieser neuen Politik, der Regierung, beziehungsweise eines Regierungswechsels, ja, mit einem neuen Kanzler, unionsgeführt, bestimmt. Diese Wahrnehmung ist aber überhaupt nicht eingetroffen. Also es gibt überhaupt nicht das Gefühl, dass wir einen Politikwechsel haben. Vielleicht ein bisschen in der Migration, auf jeden Fall in der Wortwahl. Aber wenn wir jetzt muss ich doch einmal ganz kurz aktuell werden zum Thema Rentendebatte zum Beispiel, wo einfach die SPD gerade die Union auch vor sich hertreibt. So, das heißt, das ist das Dilemma von der Union momentan. Sie hatte gar keine Wahl. Sie hatte gar keine Wahl. Mit wem hätte sie denn koalieren sollen? Also hätte sie mit den Grünen koalieren wollen, hätte nicht gereicht. So, die FDP ist rausgeflogen. Mit der Linken, ja, müssen wir nicht drüber reden, das passt nicht. Dann war noch die AfD übrig. Und die AfD, das ist die Brandmauerpartei. Es gibt den Ausschluss. Mit denen wird nicht gearbeitet, mit denen wird nicht gesprochen. Also, es gab keine Wahl. Und das ist das, was eine Partei, die noch so stark ist, im Grunde in den Schwitzkasten der anderen Partei treibt. Die SPD wusste das doch. Und die SPD kann deswegen so auftreten, als ob sie auf absoluter Augenhöhe mit der Union agiert. Das ist einfach diese Dilemmasituation. Und eigentlich ist es die Schwäche des Bundeskanzlers, es ist die Schwäche der Union, dass die SPD gerade so stark wirkt. So, das erstmal jetzt wirklich in a nutshell. Und
ist es auch ein Problem unseres Systems, das wir aktuell haben, dass es zu so einer fast schon Pattsituation gekommen ist?
Also, wir sind ja verantwortlich für unser Wahlergebnis, ja. Also das haben wir so gemacht. So, und wir haben da die handelnden Personen wirklich in eine schwierige Situation geführt. Man wünscht ja manchmal der SPD, dass sie mal befreit wird aus diesem Regierungszwang. Also 23 der letzten 27 Jahre hat diese SPD mitregiert. Und bei normalem Menschenverstand würde man immer sagen, jetzt erholt euch mal davon. Stellt euch auf. Macht euch klar, für wen ihr Politik machen wollt. Wer seid ihr eigentlich? Für welche Generation? Was ist euer Kern? Das sind alles so Fragen, die im laufenden Regierungsgeschäft eine Partei nicht beantworten kann. Das heißt, die SPD ist, wenn man es ganz hart formulieren will, inhaltlich entkernt. So, sie weiß nur, wer sie nicht sein will. Ja, sie will nicht mehr die Schröder-SPD sein, die irgendwie zu kalt war, die mit der Agenda 2010 vermeintlich zu viele Ungerechtigkeiten ausgelöst hat.
So. Ich verstehe, glaube ich, was du meinst, ja. Weil es hat, glaube ich, der CDU ganz gut getan, mal auch 4 Jahre nach Angela Merkel erstmal auch in der Opposition zu sein. Die haben sich ja auch nochmal anders aufgestellt danach.
Das stimmt, sie hat sich viel konservativer aufgestellt. Ja. Sie hat, obwohl sie ihn ja gar nicht wollten am Anfang und nochmal quasi ignoriert haben, aber irgendwann mussten sie den Friedrich Merz nehmen, weil er einfach nicht aufgehört hat zu kandidieren. Also sie haben natürlich ein viel, viel konservativeres Profil. Jetzt ist es ein völlig anderes Personal. Die progressiven Kräfte in der CDU sind wirklich abgemeldet. Es gibt noch ein paar auf der Länderebene, Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Ich halte auch den Henrik Wüst in Nordrhein-Westfalen für deutlich progressiver, als es Friedrich Merz ist. Aber auf der Bundesebene haben die momentan nicht das Sagen. So, das heißt, da ist eine konservative CDU und eine sehr linke SPD, die nun gemeinsam versuchen wollen, dieses Land irgendwie zu drehen. Und sie sind beide komplett überfordert damit. Mhm. Und wenn man sich nüchtern anschauen würde, wie so ein Wahlergebnis eigentlich in ein natürliches Mehrheitsverhältnis führen müsste, wenn man einen Politikwechsel machen will, dann würde man natürlich sagen, dann müssten es schon die beiden konservativen Kräfte sein. Aber das ist indiskutabel nach wie vor für die CDU mit einer momentan laut Verfassungsschutz ja gesichert rechtsextremen AfD überhaupt nur was zu machen. Insofern, die sind jetzt auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen und das werden noch sehr, sehr spannende 3,5 Jahre, die wir da haben werden. Söder sagt, das ist die letzte Patrone der Demokratie. Und möglicherweise hat er recht.
Ja, ich glaube nämlich auch, dass die Situation dazu eher beiträgt, dass da noch mehr ins Extreme gegangen wird. Weil jetzt heißt das, okay, die 4 Jahre jetzt passieren wahrscheinlich auch sehr wenig. Beziehungsweise grundlegende Reformen, Thema Rente und so weiter, wird auch sehr schwierig sein. Und ich glaube, dass es am Ende den extremen Parteien dann nützen wird, also bei der nächsten Bundestagswahl. Was du auch gesagt hast, sehe ich absolut. Also, dass die progressiven Mächte innerhalb der CDU so ein bisschen zurückgegangen sind und mehr so konservative Stimmen hochgegangen sind, sehe ich auch. Ich habe das sogar bei meinem letzten Dinner im Schloss gespürt. Ich wollte ein Panel zum Thema Diversity aufstellen. Ich habe da einen ganz guten Kontakt, den wollte ich einladen. Der ist auch regelmäßig eigentlich mit dabei beim Dinner im Schloss. Konnte aber dieses Jahr nicht. Ich hatte mal bei den Vorgesprächen beim Dinner im Schloss, als ich mit meinen Gästen gesprochen habe, gesagt, ja, es wird auch ein Diversity-Panel geben. Und es haben original ein paar Leute gesagt, würde ich nicht tun. Es haben ein paar Leute gesagt und die anderen haben gesagt, ach Reza, ich will erstmal nicht mit dem Thema jetzt in Verbindung gebracht werden, mit so relativ linken Themen in Verbindung gebracht werden. Da habe ich gemerkt, okay, da ist ein Switch.
Krass.
In der Gesellschaft. Weil ein Jahr vorher war das gar kein Thema. Also es war gar kein Thema, dass es überhaupt aufgebracht wird. Sondern es ist jetzt erst ein Thema geworden. Wenn du darüber sprichst, will ich da nichts damit zu tun haben. Also wirklich, true story, ist passiert. Da ist mir in den Kopf gekommen, ja, in der Gesellschaft hat sich jetzt was verändert. Also
wie würdest du das denn, wenn du Politikberater wärst, jetzt mit der SPD machen? Würdest du der SPD raten, nehmt euch mal zurück, guckt auf euer Wahlergebnis und jetzt achtet mal darauf, dass wir hier, auch wenn ihr Mehrheitsbeschaffer seid, mehr konservative Politik machen sollen. Also da würde doch jeder in der SPD lachen und würde sagen, haha, warum soll ich das denn machen? Ich bin, wie du richtig gesagt hast, lieber Carsten, Mehrheitsbeschaffer für diese CDU oder lieber Reza. Das heißt, sie haben keine Idee. Sie haben keine Idee, wohin dieses Land tatsächlich gehen soll. Und natürlich sind sie, weil sie in einer Abhängigkeit sind, sie sind natürlich gleich stark. Auch wenn das Wahlergebnis es nicht so gezeigt hat. Mhm. Also, ehrlicherweise, wenn du mich fragst, ob ich eine Idee habe, wie die das hinkriegen wollen, eine richtig gute habe ich jetzt gerade auch nicht. Aber was ich gut finde, es gibt einen Prozess. Es gibt einen Prozess der Ideenfindung. War ja interessant, dass der Jurist und Schriftsteller Ferdinand von Schirach ja letztens in einer Talkshow gesagt hat, wir müssen ein paar Stellschrauben in dieser Demokratie jetzt wirklich mal neu überdenken. Vielleicht brauchen wir eine Kanzlerschaft, die nicht 4 Jahre, sondern 7 Jahre geht. Und vielleicht brauchen wir mehr Befugnisse für einen Kanzler.
Ach, war das also, bei Karim Joska?
Ja, also ja, das mehr, fand ich super. Mehr durchregieren.
Ja.
So, ja. Und das hat schon auch ein Nachdenken ausgelöst. Also, natürlich wird es nicht so kommen, weil wir werden nicht auf einmal auf eine 7-jährige Wahlperiode gehen.
Aber ich fand das Konzept super interessant.
Also, wir müssen auf jeden Fall in solche Richtungen diskutieren, damit wir zumindest überhaupt ein gemeinsames Commitment dazu haben, es muss sich was drehen. Es muss irgendwie Demokratie attraktiver, lebendiger, schlagkräftiger werden. Ja, weil momentan haben wir irgendwie das Gefühl, egal was die machen, es kommt irgendwie nicht an. Es kommt bei mir nicht an. Die erzählen was sie machen. Sie reden von Reformen und feiern sich für Gesetze und gefühlt verändert sich überhaupt nichts für mich. Das ist ja das Lebensgefühl, in dem wir gerade sind. Und dann setzen sie sich in die Bahn und die kommt zu spät und dann stellen sie fest, das ist ja ein Staatskonzern. Ja, die Bahn ist so sinnbildlich dafür, dass bei allem, was getan wird, irgendwie zu wenig ankommt.
Mhm. Okay. Das heißt, aber unser System hat dazu geführt, dass wir in solche Situationen reinkommen. Das heißt, das System ist nicht gut.
Momentan ist unser System in einer Krise. Mhm. Ganz klar.
Was glaubst du passiert? Was glaubst du passiert denn jetzt in 3,5 Jahren bei der nächsten Wahl? Es sind, glaube ich, noch 3,5 Jahre, oder?
Ja.
Ja, genau. 3,5 Jahre. Also ich sehe da, ehrlich gesagt, AfD als stärkste Macht, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie alleine reagieren können. Das weiß ich nicht.
Ja. Also Das Interessante ist, bei Bundestagswahlen entdecken doch viele Menschen, die in Umfragen was anderes gesagt haben, dann doch den Staatsbürger in sich. Und mir fehlt noch die Fantasie, dass wir eine Gesellschaft sind oder jetzt schon eine Gesellschaft sind oder in 3 Jahren eine Gesellschaft sind, die AfD zu einer absoluten Mehrheit verhelfen könnte. Das glaube ich nicht, dass sie stärkste Kraft werden kann, will ich nicht ausschließen. So, was kann man tun, damit das anders wird? Eigentlich nur durch sehr, sehr klare Politik und eine klare Rhetorik. Und jetzt kommen wir zu Friedrich Merz. Friedrich Merz hat ja schon den Ehrgeiz, irgendwie anders zu reden. Offener, unvorsichtiger zu sprechen. So, das kann man sympathisch finden.
Ich finde es zumindest besser, als altglatt zu reden.
Ja, auf jeden Fall ist es besser, aber er lässt kein Fettnäpfchen aus, wenn man so will. Oder andere sagen einfach, er löst ganz bewusst da auch Reibung und Debatten aus. Ja, also man kann es auch mal positiv sehen, dass er so spricht, wie er spricht. Ich bin jetzt kein sonderlicher Friedrich Merz-Fan. Ich glaube, dass die Union möglicherweise mit anderen Personen viel satisfaktionsfähiger in konservativen Milieus wäre als mit ihm, weil er nicht so der glaubwürdige Vertreter ist. Also wie geht es? Ich glaube, Sie müssen klar sagen, welche Zumutungen es braucht. Sie müssen klar sagen, was nicht geht. Und Sie sind noch in dem Versprechen-Modus. Ja? Also ein klares Zeichen wäre möglicherweise, dass man vielleicht doch jetzt diese Rentenreform oder diese Fortschreibung der Rente, wo wir ja über einen 3-stelligen Milliardenbetrag zusätzlich sprechen, der spätere Generationen belasten wird, dass man da einfach sagt, wir haben nochmal nachgedacht. Machen wir nicht. Also dieses nochmal Nachdenken von Politik und dieses genau hinhören, was ist jetzt eigentlich richtig für unser Land? Ja, wo wollen wir Prioritäten setzen? Und wo wollen wir ganz klar sagen, das machen wir jetzt nicht. Das würde, glaube ich, zumindest diese beiden Regierungsparteien stärken. So. Und ich glaube, die sind noch in so einem, ich will fast sagen, in so einem Verweigerungsmodus gegenüber der Wahrheit. Aber Richtung Wahlen wird sich das mit Sicherheit ändern, wenn sie sehen, es wird schwierig werden.
Also bei einer Sache gebe ich dir recht. Ich glaube schon, dass die SPD sich wieder finden muss, den Kern finden muss. Für mich, weil du auch vorhin Schröder gesagt hast, bei Schröder wusste man, woran man ist, gefühlt. Also, der hat auch, ich glaube, sehr unpopuläre Sachen auch durchgesetzt, Thema 2010 und so weiter. Aber man hatte das Gefühl, woran man ist. Das ist so mein Eindruck. Vielleicht war ich auch ein bisschen jünger, nicht so ganz den Durchblick so wie heute. Und ich glaube, es wird der SPD ganz gut tun, tatsächlich mal 4 Jahre vielleicht mal auszusetzen. Was ich aber trotzdem sehe, ist, du hast auch, glaube ich, das Gleiche gerade gesagt gehabt, es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass die AfD beim nächsten Mal stärkste Macht wird. Ob sie dann tatsächlich regiert, ist eine andere Sache, aber es könnte schon passieren. Was hältst du von der Aussage, wenn dann gesagt wird, okay, ja, lass sie doch mal machen. Einfach mal 4 Jahre ausprobieren.
Ja, sage ich gleich noch was dazu, kurz zur SPD nochmal. Die SPD war ja immer eine Partei der Mitte. Es gab ja mit Union und SPD immer zwei Parteien der Mitte. SPD progressiver, die Union konservativer. So, darauf konnte man sich einigen.
Ja.
Aber momentan ist die SPD keine Partei der Mitte.
Nee, eine linke Partei, ja.
So, und aber es täte unserer Demokratie, und das ist auch Teil unseres Demokratieproblems, dass die Mitte zerfasert. Dass wir einfach wir finden einfach zu wenig Projektion in der Mitte. Mhm. So, zu deiner Frage. Wie war sie nochmal ganz genau?
Genau, lass sie mal machen.
Lass sie mal machen.
Nicht, dass es meine Meinung ist, sondern tatsächlich so der Ansatz, okay, die sollen mal ausprobieren. Was passiert denn in den 4 Jahren? Wird dann alles besser? Und dann kriegen wir vielleicht den Beweis, nee, wird nicht alles besser.
Ich würde es gern vermeiden. Also ich habe ein ganz ungutes Gefühl, weil diese Partei in ihrem Kern so viel von dem, was uns als Gesellschaft stark macht, ablehnt. Und sie eine Feindlichkeit gegenüber Institutionen an den Tag legt, eine Sprache an den Tag legt, die uns als Gesellschaft massiv verändern würden. Also, dass man am Ende auf die Idee kommen könnte.
Auch kulturell verändern.
Ja, ich glaube, es würde sich kulturell was in unserem Land verändern. Also diese Meinung, ja, die werden sich dann schon im demokratischen Wirrwarr auch verheddern und dann werden wir sehen, wie sie scheitern und so weiter. Ich finde das gefährlich. Ich finde diese Denke total gefährlich und ich glaube auch nicht daran. Und deswegen finde ich, dass wir als Gesellschaft sicherstellen müssen, dass rechtsextreme Kräfte, menschenverachtende politische Kräfte, dass die einfach in diesem Land mit unserer Geschichte nie was zu sagen haben dürfen.
Weil du gesagt hast, Gesellschaft verändern, um jetzt auch nochmal auf den Friedrich Merz zu kommen, der hat ja vor kurzem das Thema mit dem Stadtbild aufgegriffen. Das ist jetzt schon ein paar Wochen, vielleicht so 1-2 Monate sogar her. Also nicht mehr tagesaktuell, aber es schwirrt immer noch in den Köpfen rum. Mhm. Und auch in meinem Umfeld sprechen wir darüber.
Darf ich dich dazu was fragen gleich?
Gerne.
Also hast du dich angesprochen gefühlt? Du heißt Reza Mehmann.
Das ist eine super schwierige Frage. Ich sag dir, warum ich mich so ein bisschen darauf angesprochen gefühlt habe. Erst dann, als mein Umfeld, also auch Iraner, Perser und so weiter, mich angeschrieben haben, Videos weitergeleitet haben in diesem Kontext, habe ich gemerkt, Teile meines Umfelds fühlt sich angesprochen. Erst dann habe ich mich auch angesprochen gefühlt so ein bisschen. Aber nicht in dem Moment, als er es gesagt hat. Also erst, als ich gemerkt habe, mein Umfeld hat darauf reagiert. Also auch ein guter Freund von mir, auch Iraner, den hat es richtig gestört, was da gesagt wurde. Ich habe aber, als ich das erste Mal das gehört habe, das war für mich faktisch korrekt. Also ich bin jetzt 42 Jahre alt, ich lebe seit meinem 2. Lebensjahr hier in Heidelberg, meine absolute Traumstadt. Und ich kann dir sagen, so mit 6, 7 Jahren wird man erst bewusst, so dass man existiert. Da kann man hat man auch eine gewisse Erinnerung. Und ich kann dir sagen, es hat sich was verändert. Also, dass da drüber auch diskutiert wird, verwundert mich ehrlich gesagt. wenn ich jetzt, ich war vor ein paar Tagen bei uns in der Altstadt, da sieht man, da gab es Veränderungen. Also da sind jetzt viel mehr arabischstämmige Familien mit dabei, viel mehr Menschen mit Kopftüchern und so weiter. So gar nicht bewertend, aber es ist ja faktisch korrekt. Und dass man auch, ich habe mir auch diese Kriminalitätsstatistiken angeschaut, Gewalttaten mit Tötungsdelikten ist zurückgegangen, aber allgemein Gewalttaten sind nach oben gegangen. Also gibt es ja verschiedene Statistiken. Und auch wenn man so gewisse Zahlen sich anschaut, ist das faktisch korrekt. Stadtbild hat sich verändert. Messerverbotszone haben wir jetzt in Heidelberg an einem Bereich. Also für mich eigentlich undenkbar, dass es in Heidelberg, Heidelberg ist nicht unbedingt die, ich sage jetzt mal, eine, ist nicht unbedingt eine asoziale Stadt, würde ich behaupten, dass wir eine Messerverbotszone haben oder dass vor Weihnachtsmärkten so Poller aufgestellt werden, auch in Heidelberg, was ich gut finde. Das gab es ja damals nicht. Also wie kann es sein, dass ein Friedrich Merz, der, was ich auch manchmal ganz gut finde, ich bin jetzt nicht ein Fan davon, wie er manchmal ein paar Sachen ausdrückt, aber zumindest ist er nicht so allglatt wie Olaf Scholz, wo man ja überhaupt gar nicht greifen konnte, was sagt er, er ist super vorsichtig und so weiter. Bei Merz, der haut dann sowas raus, wird dann total angegriffen, wo ich aber erstmal sage, Moment mal, es war faktisch korrekt. Da wollen sich jetzt Leute echauffieren darüber.
Aber darf ich gleich mal
bitte
da mal rein, was war denn faktisch korrekt? Also
Stadtbild hat sich
hast du sofort, hast du sofort gewusst, wen er meint?
Ja.
Wen denn?
Aus meiner Sicht, wenn ich sofort den Kopf hatte, waren junge Gruppen von, ich sage es mal, arabisch aussehenden Menschen. Hatte ich sofort im Kopf.
Und formal betrachtet ist das erstmal Rassismus?
Glaube ich nicht.
Wir haben zu viele Araber in der Stadt.
Nee. Das heißt ja nicht, dass ich sage, dass, oder er gesagt hat, es gibt zu viele davon. Er sagt, das Stadtbild hat sich verändert. Das ist auch meine, also ist auch meine Meinung und ich meine, es ist 0,0 rassistisch. Es ist eine, für mich faktisch, es hat sich verändert. Ich, wenn ich jetzt vor die Tür gehe und ich hatte damals den Eindruck, also ich rede von vor 35 Jahren, es gab nicht so viele Muslime in Deutschland. Ich hatte das Gefühl, die wurden damals viel mehr respektiert als heute. Viel mehr. Das waren in den Augen vieler Menschen sehr gläubige Menschen. Die respektiert man auf eine gewisse Art und Weise. Und dieser Respekt ist heute gar nicht mehr da gegenüber muslimischen Menschen, ist mir aufgefallen. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, ich sehe
du bist Moslem.
Nein.
Was bist du?
Konfessionslos.
Kommst du aus einer muslimischen Familie?
Meine Großeltern, ja.
Mhm.
Genau.
Also, ich habe vorhin so provokativ gefragt, weil so wie Friedrich Merz es gesagt hat, hätten sich wahnsinnig viele Menschen in diesem Land, die in diesem Land geboren wurden, angesprochen, gefühlt. Aber du nicht. Warum nicht?
Ich fühle mich deutsch. In erster Linie, ich zahle hier eine Menge Steuern, bin gut verwurzelt, sage ich jetzt mal. Ich habe eine halb deutsch, halb amerikanische Frau. Meine Kinder haben zwar immer noch laut Definition Migrationshintergrund, aber sind eigentlich Deutsche. Mhm. Ich habe mich erstmal nicht angesprochen gefühlt, weil ich denke, ich bin also sehr gut integriert, auch unbewusst. Ich denke, ich stehe nicht morgens auf und denke mir, heute integriere ich mich noch mehr, sondern ich lebe nach den Grundwerten, die ich hier beigebracht bekommen habe, schon von der Grundschule aus und so weiter. Und wenn ich mich irgendwo draußen bewege, gucke ich, dass ich auf andere Acht nehme zum Beispiel, nicht unbedingt störe bei gewissen Tätigkeiten und so weiter, auch nicht aggressiv rüberkomme. Darauf achte ich auch. Mhm. Das ist es, was verändert worden ist, auch von meinem Verhalten her. Und viele Migranten machen mittlerweile Witze darüber. Viele Migranten verhalten sich mehr Deutsch als Deutsche, damit sie halt nicht auffallen. Mhm. Damit es auch nicht so ein negatives Licht drauf fällt, zum Beispiel. Wir hatten vorhin einen Case, das fand ich super interessant. Wir haben vorhin darüber gesprochen gehabt, wir waren beide auf einem Charity-Event vor ein paar Tagen und da war einer auf der Bühne. Es war der Omid, der Autoverkäufer Omid mit dem riesen YouTube-Kanal und der war halt total über die Stränge so mit seinen Sprüchen und so weiter auf der Bühne. Alles schön und gut. Aber weil er halt auch Iraner ist, kam dann jemand zu mir und hat mich auch so, ich Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber so, du bist ja auch Iraner, seid ihr alle so auf die Art, dass sie über die Stränge schlägt. Also als ich weiß, dass ich iranisch aussehe, also nicht deutsch aussehe, und ich achte dann drauf, wenn ich dann irgendwo bin, dass ich mich halt deutsch, möglichst deutsch verhalte. Und genau, worauf ich hinaus eigentlich? Ja, ich habe mich trotzdem erstmal nicht angesprochen gefühlt, sondern ich habe diese Aussage als faktisch korrekt wahrgenommen. Statt mit hat sich verändert. Selbst wenn wir zum Beispiel uns diese ganzen Dokus auf Spiegel und so weiter anschauen bezüglich Duisburg und dieser weiße Riese da, diese Häuser und so weiter.
Mhm. Aber kannst du verstehen, dass da dieser Aufschrei entstanden ist und dass viele sich diskriminiert gefühlt haben?
Aber meinst du nicht, die Leute wollen sich über etwas aufregen? Also, dass da auch so ein Verlangen da ist, so zu sagen, also die SPD hat
aber
ja auch
drauf... Aber warum traut sich, also ja. Ich habe mich gefragt in der Situation, als Merz das gesagt hat, wenn er schon Mr. Ich rede hier Klartext ist, warum redet er nicht richtig Klartext? Warum erläutert er diesen Satz nicht? Warum sagt er nicht, wen er meint? Das musste er ja alles dann Tage später nachschieben. Und da war aber schon längst das Thema explodiert.
Also was ich gut finde ist, er benennt ja jetzt nicht unbedingt einzelne Nationen, die aus dem Land, sondern es ist ja so, ist auch sehr durchmischt. Es sind ja nicht nur einzelne Nationalitäten. Es gibt da, glaube ich, so Schwerpunkte bei einzelnen Nationalitäten, wo es vielleicht vermehrt Gewaltdelikte auch im Vergleich zu deren Population in der Gesellschaft da ist. Ich habe dazu auch ein bisschen was gelesen gehabt. Aber er hat jetzt niemanden konkret benannt. Was ja erstmal, finde ich auch, ja, das war vielleicht in einer unvorsichtigen Situation relativ vorsichtig. Von daher, ich glaube, die Leute, auch die SPD insbesondere, die wollten sich ja darüber echauffieren und die wollten ja dann sagen, oh, das ist jetzt total rassistisch und so weiter. Ich finde es interessant, aber ich höre raus, dass du das rassistisch findest, was er gesagt hat.
Ich finde, er darf keinen Zweifel offen lassen. Darum geht es mir. Also mir geht es darum, dass Politik klar kommuniziert. Das ist im Grunde das Thema, was die Koalition in den nächsten 3 Jahren nur retten kann, wenn sie klar kommuniziert, was sie will und was sie nicht will. Und dass sie Einigkeit hat. So, und in dem Fall dachte ich mir, Moment mal, fehlen da jetzt nicht noch ein paar Sätze, lieber Friedrich Merz, nachdem er das gesagt hat? Und er hat ja nur so ein, es war wie so ein Raunen, ja, wie so ein Stammtischraunen, was er da so von sich gegeben hat. Und da muss man wiederum sagen, als Bundeskanzler erwarte ich mehr. Als Bundeskanzler musst du doch aufpassen, dass du nicht überhaupt Gefahr läufst, Bevölkerungsgruppen pauschal zu diskriminieren. Und er ist ganz bewusst aber in dieses Thema rein und hat das zugelassen. Und da ist er vielleicht doch eine Integrationsfigur als Bundeskanzler. Die Kanzlerin war es, muss man ehrlicherweise sagen. Also das wäre einer Angela Merkel nicht passiert.
100%.
Aber er wollte es. Also man muss ganz klar sagen, er wollte es. Er will diese integrierende Figur für unser Land nicht sein.
Und was jetzt aber, wenn 63% der Bevölkerung sagen, ja, stimmt, was er sagt. Die Zahl habe ich jetzt vor kurzem aufgefasst gehabt. Stimmt, Stadtbild hat sich verändert. Merz hat recht. Ist ja eine überwältigende Mehrheit.
Absolut, absolut. Diese Debatte, ich will auch gar nicht sagen, dass diese Debatte falsch ist. Ist auch völlig okay, dass wir sie führen. Aber ich möchte, dass wir dann auch Ross und Reiter nennen. Und dass wir ein Problem haben seit 2015, 2016 mit Migration. Ich meine, also das wäre verrückt, wenn wir das jetzt irgendwie weiterhin ausblenden würden. Wir haben es lang genug ausgeblendet.
Das tun viele
Leute.
Haben
die Medien auch gemacht. Ja. Also da ist auch ein großes Medienversagen.
Ja. Ja. Aber Carsten, mein Problem, was ich habe, ist, es werden Sachen ausgesprochen, ich sage jetzt wirklich, darum glaube ich wirklich, die faktisch korrekt sind. Und die Hälfte der Bevölkerung echauffiert sich darüber, insbesondere die Medien. Findest du das nicht irgendwie falsch? Also, dass man nicht Sachen aussprechen kann, die eigentlich, wo erstmal nichts Falsches dran ist. Klar, die Art und Weise, man kann es so ein bisschen vorsichtiger tun, aber es ist ja nicht falsch. Also, findest du nicht gefährlich?
Nee, also, ja, ich will da auch nicht falsch verstanden werden. Du hast ja völlig recht. Aber dass wir darüber diskutieren, finde ich genauso richtig. Ich glaube, wir verändern uns da gerade. Also, wenn man dann wieder Merz jetzt positiv betrachten möchte, kann man sagen, durch seine vielleicht bewusst oder unbewusst unvorsichtige Kommunikation durch sein Hinraunen von Themen, sein klare Kante aussprechen und so weiter, verändert er natürlich auch unseren Diskurs in unserem Land. Und stellen fest, ah, der Kanzler traut sich hier so ein paar Sachen zu sagen, die vielleicht bisher so im Common Sense unserer demokratischen Wohlfühlgesellschaft nicht angesprochen worden sind. Also da findet auch vielleicht ein heilsamer Prozess statt, dass wir alle klarer miteinander hier mal die Dinge diskutieren. Und dann kann ehrlicherweise Demokratie nur gewinnen. Also Demokratie ist eine Scheinveranstaltung, wenn wir uns nicht mehr trauen, Sachen zu sagen.
Genau.
Und womöglich, und ich glaube, darauf willst du auch hinaus, haben wir in Teilen noch diese Gesellschaft, die einfach manche Dinge nicht aussprechen möchte oder in der Vergangenheit es nicht getan hat. Aber auf dem Prozess, glaube ich, haben wir einiges jetzt auch gelernt, was falsch war. Und wir haben auch festgestellt, die AfD ist eine sehr, sehr starke, machtvolle Kraft jetzt schon in unserem Land. Und das hat damit zu tun, dass die AfD eine andere Sprache spricht. Ich will nicht loben, was die AfD politisch will. Aber man muss anerkennen, dass die Sprache der AfD die Menschen vielleicht mehr erreicht hat als die der anderen Parteien.
Das glaube ich nämlich auch. Das ist einer der größten Probleme, die ich sehe, dass die sozusagen das aussprechen, was sie denken, auch sehr radikal aussprechen und viele sich dadurch abgeholt fühlen, weil die eher auf Stammtischniveau, sage ich jetzt mal, diskutieren. Auch nicht. Ich bin kein Fan von denen.
Aber teilweise halt auch völlig faktenfrei.
Ja, das kommt
aber die AfD
glücklicherweise hinzu. Weil dann wiederum andere Menschengruppen.
Verfängt ja nicht, ja.
Also die, ja, aber andere Menschengruppen sagen dann wiederum, okay, das ist mir jetzt echt so blöd. Also ich bin da ganz happy manchmal, dass auch Schwachsinn ausgesprochen wird, weil jeder normal denkende Mensch noch dann in dem Moment ja das Ganze entlarvt und sagt, okay, da ist ja wirklich nichts dahinter.
Also ich glaube, Konsens finden wir am Ende, glaube ich, in dem Punkt, dass wir sagen, wenn diese Demokratie eine Zukunft haben will, ja, und sie will mit den Parteien der Mitte eine Zukunft haben, dann nur, wenn sich unser Diskurs verändert, indem wir viel klarer die Dinge ansprechen, wie sie sind.
Ja. Demokratie ist auch ein guter Punkt. Also wir hatten ja dann paar Wochen später gab es ja diese Preisverleihung, ich kann es nicht ganz wiedergeben. Da hatte Herr Merz vor Stipendiaten gesprochen gehabt und 30 von diesen Stipendiaten, die einen Migrationshintergrund haben, haben den Raum verlassen. Provokativ, wollten natürlich eine Meinung dazu setzen. Das kann man jetzt gutheißen. Auf der anderen Seite, was bei mir ankommt, ist, genau das ist ja das Problem. Da hat jemand was gesagt, was ja nicht gepasst hat, das, was gemacht wird, es wird aufgestanden und wird gegangen und nicht diskutiert und auch eine kleine Respektlosigkeit gezeigt. Also, das kann sich jetzt bisschen übertrieben das Ganze anhören, aber also das ist auf jeden Fall keine Demokratie, dass dann nicht diskutiert wird.
Echt?
Also,
das war total demokratisch?
Nee, in dem Moment eine Wortmeldung, Herr Merz, wie stehen Sie dazu? Dann wird diskutiert.
War doch gar nicht vorgesehen.
Ja, aber...
Der Mann hat eine Laudatio gehalten und dann wäre er wieder gegangen und ab zum nächsten Termin.
100%, ich verstehe, was du meinst, aber auf der anderen Seite, ja nicht zu sprechen, ist ja gerade das Undemokratischste, was du tun kannst. Das heißt, zu sagen, okay, da ist jemand, ich spreche nicht mit dem, ich stehe auf und gehe. Das ist ja das Undemokratischste, was du tun kannst.
Ja, aber das ist mir jetzt zu einfach, weil, also da muss man ganz klar sagen, das Format war ein anderes. Und dass da wie viele Leute sind aufgestanden?
30
oder so weiter, 30 Stipendiaten sind da aufgestanden. Es war ja gar nicht vorgesehen, dass diese 30 Stipendiaten in irgendeiner Weise mal die Hand heben dürfen und eine Frage an Friedrich Merz stellen. Dass dann, wenn das verboten worden wäre, oder Friedrich Merz gesagt hätte, mit euch rede ich nicht, dann hätte man sagen müssen, okay, das war jetzt nicht so demokratisch, lieber Friedrich Merz. Dann wäre es nachvollziehbarer vielleicht auch für dich gewesen, dass die 30 aufstehen. So, warum sind die aufgestanden? Weil das in unserer Demokratie einfach geht. Die sind danach nicht eingesperrt worden, weil sie dem Kanzler respektlos gegenüber aufgetreten sind.
Ich sehe nur
anderen,
den Teil.
In anderen Ländern wäre es den übel ergangen, wenn der Machthaber vorne spricht und
ich verstehe, was du meinst.
Gehen einfach mal aus dem Saal raus.
Ich sehe nur den Teil, ich spreche nicht mit dir. Deine Meinung finde ich nicht gut. Das, was du gesagt hast, finde ich nicht gut. Ich spreche nicht mit dir. Ich sehe nur diesen Teil.
Ich sehe es anders. Ich glaube, dass diese 30 ganz bewusst sich dieses Statement überlegt haben, weil sie im Vorwege das Gefühl gehabt haben, dieser Kanzler spricht nicht mit uns, dieser Kanzler sieht uns gar nicht, dieser Kanzler hört uns gar nicht, dieser Kanzler raunt irgendwelche pauschalen Urteile über Menschen, die anders aussehen, einfach in den Raum und lässt das so stehen und lässt die Debatten laufen und hat nichts zurückzunehmen, hat er ja auch ganz klar gesagt. Ich glaube, dass da eine junge Generation von Stipendiaten verletzt war. Und das nehme ich ernst. Und dann hat sie für meine Begriffe ein total demokratisches Mittel gewählt, indem sie einfach sichtbaren, stillen Protest gezeigt hat und einfach gesagt hat, dich wollen wir jetzt nicht hören, lieber Kanzler. Das finde ich völlig legitim. Und es ist doch eigentlich sogar genial, dass wir in unserer Demokratie sowas auch erleben dürfen, ohne dass irgendwas passiert danach.
100%. Da bin ich bei dir. Tatsächlich haben wir diese Freiheit, das zu tun, dass wenn ein regierender Mensch was sagt, dass man nicht sofort verhaftet wird, nur weil man aufsteht und geht. Ich habe gar nicht so weit gedacht. Ich habe nur in dem Moment gedacht gehabt, okay, nicht zu sprechen ist anscheinend die Strategie gewesen oder eine Respektlosigkeit an den Tag zu bringen.
Und ich habe mich gefragt, wie fühlen die sich?
Ja.
Also das aber war ja auch eine mutige Aktion.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich sehe das zweiteilig. Also klar, wir können es an Menschen wie mich denken, Migranten, wie ich mich fühle und so weiter. Da gibt es aber Leute, Menschen hier, die sich vielleicht auch unwohl fühlen aufgrund gewisser Situationen. Also womit ich vor Jahren, das war mir gar nicht bewusst, vielleicht geht es ein bisschen zu weit, aber ich habe vor ein paar Jahren es verstanden gehabt, dass Frauen zum Beispiel abends alleine nicht gerne rausgehen, weil sie Angst haben vor Männern. Glaubst du mir, als ich das erste Mal das verstanden habe, dass ich aus allen Wolken gefallen bin, weil ich mache mir nie Gedanken darüber, abends alleine rauszugehen im Sinne von, könnte mir was passieren. Ich rede von 0,0. Und als ich verstanden habe, dass sich Frauen darüber Gedanken machen, also ja, meine Frau oder eine Freundin von mir geht abends nicht joggen, wegen Gefahr und keine Ahnung, sie kann andere Männer nicht einschätzen und so weiter. Das macht mich natürlich auch ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin, weil ich möchte nicht, dass jemand aus meinem Umfeld Angst hat, abends rauszugehen. Also ich finde das eigentlich unvorstellbar. Und ich habe den Eindruck mittlerweile, bei vielen anderen Themen ist, okay, ich gehe auch nicht abends allein in die Stadt, weil es dann mir vielleicht ein bisschen zu voll ist, zu aggressiv ist und so weiter und so fort. Ich glaube, an diese Menschen muss ja auch gedacht werden, die tatsächlich ja merken, das Stadtbild hat sich verändert. Mhm. Und zwar vieles Positives, aber auch leider Negatives. Darum ging es mir eigentlich bei der Debatte. Und ich fand das jetzt insbesondere auch von diesen 30 Stipendiaten, ich kenne sie jetzt nicht, ich weiß nicht, was deren Gedankengänge war, aber ich habe das als kleine Respektlosigkeit empfunden. Klar, ich verstehe, die wollten eine Meinung geben, die wollten was zeigen, aber so viel dazu. Gut, Carsten. Ich habe es gerade schon gesagt gehabt, als wir gerade eine kurze Pause gemacht haben. Ich glaube, in den Grundzügen ticken wir ähnlich, aber mit den finalen Standpunkten sind wir dann doch ein bisschen auseinander, was ich aber auch ganz gut finde. Ich würde auch gerne nochmal, was ich eingangs erwähnt habe, über Mamdani sprechen, der ja gerade die Bürgermeisterwahl in den USA gewonnen hat. Also wir gehen jetzt mal weg von der deutschen Politik in ein anderes Land, was uns ja auch sehr beschäftigt hier in Deutschland. Mamdani ist ein Muslim, sehr sozialistisch eingestellt. Auch so diese typischen Tax the Rich Sprüche haut er da raus und hat die Bürgermeisterwahl gewonnen. War jetzt auch vor kurzem bei Trump in seinem Oval Office und hat da auch nochmal bekräftigt, dass er Trump als Faschisten sieht. Fand ich auch interessant, dass er quasi diese Aussage hat so stehen lassen und auch sich nicht entschuldigt dafür.
Gut, Trump hat ihn ja auch geradezu aufgefordert.
Genau, der wollte das wahrscheinlich.
Mit einer sehr, man muss schon sagen, klugen Ironie zu sagen, ja, sag ja. Dann hat er gelächelt, hat gesagt, ja.
Genau. Fand ich sehr interessant, dass er sowas macht. War wahrscheinlich auch strategisch, so wie du schon sagst, von Trump wahrscheinlich so eingefädelt worden. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Als Mamdani gewonnen hat, ich bin gar nicht sicher, ob ich da überrascht war, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, dass seine Gegenspieler auf jeden Fall ja offensichtlich nicht so beliebt waren, aber nicht die beste Wahl waren in dem Moment, gegen Mamdani anzukämpfen. Aber was ich super interessant war, war der Gedankengang, den ich an einer anderen Stelle gehört habe, ist, das ist quasi so, als ob ein christlicher Fundamentalist, christlicher Kapitalist, Entschuldigung, Bürgermeister von Mekka wird. Also der muslimischen Stadt Mekka, wo die Pilgerreise führt. Und Mamdani als Muslim gewinnt quasi die Stadt New York für sich ein. Also eigentlich die Heimatstadt des Kapitalismus. Was denkst du über so eine Aussage?
Ja, total übertrieben. Also wer New York ein bisschen kennt, und ich war gerade im Winter erst da, im Januar, nach langer Zeit mal wieder dort. Und diese Stadt ist ganz, ganz viel, aber sie ist jetzt irgendwie nicht ein christliches Mekka. Das ist sie einfach nicht. Insofern ist diese Wahl, die ist schon spektakulär, aber ich finde sie aus anderen Gründen spektakulär. Aber nicht, weil Mamdani ein Muslim ist. Wenn er jetzt zum Beispiel irgendwie in Texas gewonnen hätte, da hätte ich gedacht, okay, das ist jetzt krass. Aber New York war immer dieser berühmte Melting Pot. New York war immer eine Mischung aus Religionen, aus Gesellschaften. In New York hast du die ganze Welt vereint. Und deswegen ist diese Stadt so unendlich faszinierend und sie entwickelt sich jeden Tag aufs Neue und macht das Leben dort für die Menschen so spannend. Aber es gibt in New York einfach ganz klare Themen.
Viele Probleme,
glaube ich. Die einfach nicht mehr funktionieren. Das Leben ist dort auch für die klassische Mittelschicht, die es ja auch noch gibt, zu teuer geworden. Und da hatte er sehr pragmatische Antworten darauf. Und er hat es geschafft, mit einer Mischung aus Haustürwahlkampf und guten Unterstützern, die genug Geld hatten, Themen zu benennen, bei denen einfach sehr viele New Yorker gesagt haben, ist eigentlich egal, welche Religion der hat, ist mir eigentlich egal, bei welcher Partei der gerade ist, der hat die richtigen Themen. So, und der Typ ist irgendwie gut. Also da ist einfach einiges zusammengekommen, bei dem ich sagen würde, der hat eine gute Analyse gemacht über das Wahlumfeld. Und insofern, ich war nicht großartig überrascht. Und vielleicht war durch diesen feindseligen Wahlkampf, den es vorher gab, ja, und auch Trump, der ja auch Drohungen ausgesprochen hat und so weiter, deswegen war die ganze Situation so aufgeheizt.
Warum verhält sich jetzt Trump so, ich sage jetzt mal, bereit zur Zusammenarbeit mit ihm?
Trump hat in New York Büros, Hotels, unendlich viele Gebäude. Trump ist ein Geschäftsmann. Und ein gutes Verhältnis zum Bürgermeister von New York zu haben, ist aus geschäftlichem Ansporn, den Trump immer hat, egal ob er Präsident ist oder nicht, einfach gesetzt. Also da ist er einfach ein cleverer Geschäftsmann gewesen. Und ich glaube, dass Trump beeindruckt ist. Ich glaube wirklich, dass er beeindruckt ist, dass so ein Typ Mitte 30, der irgendwie anders redet, und auch Themen ehrlicherweise aufgegriffen hat, die Trump in seinem Wahlkampf aufgegriffen hat, einfach auf New York übersetzt hat. Also ich glaube, das hat Trump schon imponiert. Insofern, ich kann mir vorstellen, dass so bei manchen Dingen einfach die beiden gar nicht so weit auseinander sind. Also auch Trump hat gesagt, Moment mal, wir haben hier echt ein Thema, dass das Leben zu teuer hier geworden ist in unserem Land und wir müssen gucken, dass die Mittelschicht wieder genug Geld hat und dass sie wirtschaftlich erfolgreich ist und dass sie ihr Leben ohne Sorgen leben kann. Und Mamdani hat das in New York doch genauso gemacht. Er hat natürlich ein paar super populäre Themen auch noch dann aufgegriffen, indem er gesagt hat, Moment mal, vielleicht könnten wir ja Busfahren hier umsonst machen. Wäre doch super hier. Oder wir müssen Kinderbetreuung ganz anders, viel günstiger oder geradezu umsonst machen. Also da waren schon Themen dabei, wo er einfach einen Nerv getroffen hat.
Und meinst du die Strategie zu sagen, okay, Tax for Rich, dass jetzt eine höhere Besteuerung von vermögenden Menschen ist oder auch Unternehmen, dass das hilfreich ist in der Situation, wo sich New York befindet? Also ich habe nämlich den Eindruck, Amerikaner sind super easy mit Verlegen von Standorten. Also denen gefällt es irgendwo nicht, dann ziehen die nach Florida.
Ja, schauen wir mal. Also auch der wird natürlich seinen Realitätscheck erleben, ist ja völlig klar. Und das war jetzt erstmal Wahlkampf. So, und jetzt trifft Wahlkampf auf Realität und vermutlich wird auch er nicht alles umsetzen können. Aber da in die Glaskugel zu gucken, fällt mir auch schwer. Und so tief bin ich in dem Thema auch nicht drin. Aber ich finde zumindest es erklärbar, dass so eine Figur gewählt wird. Das ist ja so ein Obama-Effekt, ja, den wir da wieder erleben. Also ein junger Mann, der irgendwie eine andere Sprache spricht.
Er wurde, glaube ich, aber nicht endorsed von den Obamas, glaube ich.
Nee, die haben sich da zurückgehalten.
Warum denkst du, war das so?
Also ich glaube, dass Obama einfach nicht da in die Gefahr laufen will, jetzt irgendwie jeden Oberbürgermeister oder Bürgermeisterwahlkampf irgendwie mit unterstützen zu wollen. Also
hatten die sogar vielleicht nicht Lust, dass die gesamte Demokratische Partei sich in diese Richtung entwickelt, so wie Mamdani drauf ist? Also ich hab das Gefühl gehabt, für die Demokraten war der auch zu links, beispielsweise.
Das ist er. Der ist definitiv. Also insofern, es war schon ein sehr lokaler Wahlkampf, und dass Trump sich überhaupt eingemischt hat, hat ja damit zu tun, dass Trump New Yorker ist. So, also ich glaube, wäre das jetzt irgendeine andere Stadt gewesen, hätte Trump vielleicht gesagt, ja, mir doch egal, sollen sie doch ihr Glück da finden. Und New York ist natürlich eine Stadt, auf die wir alle schauen. Also wir gucken auch auf New York und sagen, wow, was ist denn da gerade los? Und natürlich gucken wir auch hin, weil wir auf einmal feststellen, es gibt da einen Antipoden, da gibt es auf einmal eine Person, die möglicherweise Trump gefährlich werden kann. So, und weil wir in unserer europäischen Gesellschaft maximal Trump-kritisch sind, empfinden wir völlig unabhängig davon, wie kommunistisch diese Ideen von Mamdani sein könnten, erstmal jemanden sympathisch, der Trump erstmal einen um die Ohren haut.
Hm. Ja. Also Sympathieträger ist er, glaube ich, schon, wenn man dem zuhört, ist er, glaube ich, schon.
Ja, ist ein sympathischer Mann, der kann reden, der sieht gut aus und hat auch noch eine interessante Frau, die auch aufgetreten ist, ja, mit 28 Jahren, die jüngste First Lady New Yorks und so weiter. Also da ist alles an dieser Konstellation faszinierend. Und insofern, es war auch eine Persönlichkeitswahl. Und das ist nochmal ein Punkt, und da kann man vielleicht so ein bisschen auch eine Übersetzung hin versuchen zu deutscher Politik oder vielleicht auch zu deutschen Sehnsüchten in Politik. Wir haben jetzt einen 70-jährigen Bundeskanzler. Ja, also mit 69 haben wir einen neuen Bundeskanzler gewählt. Da gab es irgendwie keinen Moment des, oh, hier passiert was. Hier verändert sich jetzt was. Hier ist irgendwie ein anderer Geist. Hier könnte Politik etwas auslösen in uns, ja, als Gesellschaft. Vielleicht verändert sich unser Selbstverständnis. In New York löst diese Wahl genau das aus. Das ist ein echter Generationenwechsel. Den haben wir in unserer deutschen Politik nicht. Und ich glaube, wenn wir auf einmal jemanden hätten, der 30 bis 40 ist und zum Shootingstar in der Politik werden könnte in Deutschland, dann würden wir wahrscheinlich mit größter Sehnsucht hingucken und überlegen, vielleicht ist das ja einer für uns, vielleicht würden wir den wählen. Aber dieses Personal gibt es überhaupt nicht bei uns.
Ich glaube, wir Deutschen sind da zu sehr sicherheitsorientiert, im Sinne von das, was wir die letzten Jahre schon gemacht haben, das machen wir weiter.
Nee, ich glaube, wir sind eher anfällig. Also anfällig dafür, dass wir irgendwie denken, gibt es da nicht mal vielleicht eine neue Person, die uns überzeugen könnte?
Dafür anfällig ist es sich gar nicht.
Also Gutenberg war doch ein super Beispiel dafür.
Da wurde ja sofort dann zerrissen.
Der hat sich selber zerlegt.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber
es gab wirklich, das waren die deutschen Kennedys schon, die Gutenbergs. Und da hat er vielleicht gerade mal ein Jahr lang irgendwie in der Bundesregierung mitgemacht oder anderthalb
Jahre.
Genau,
und am Ende.
Und wir haben schon gesagt, das ist unser nächster Kanzler, der muss es doch werden. So ein gut aussehender Mann.
Ja, aber das ist so die anfängliche Euphorie. Hatten wir auch bei Annalena Baerbock, hatten wir auch bei Habeck und so weiter. Am Anfang war alles, boah, ein neues Gesicht. Und am Ende wird es 16 Jahre lang Angela Merkel, danach wird es Olaf Scholz und jetzt Friedrich Merz. Also ich glaube, wir sind null anfällig für wirklich einen Wechsel.
Ist es wirklich anders? Weil die Beispiele, die du genannt hast, das sind alles Persönlichkeiten, die auch durch eigene Fehler und durch eigene Unvorsichtigkeiten sich im Grunde, also die eigentlich Vertrauen auch verspielt haben.
Bin ich bei dir, genau. Und deswegen tendieren wir dann als Deutsche wieder zu Sicherheit. Da ist ein 69-Jähriger.
Ja, dann lieber der 69.
Genau.
Der zwar noch nie ein Regierungsamt inne hatte. Ja. Also,
aber das ist auch wieder so eine Sache, sorry für die Unterbrechung. Mhm. Da haben wir mal auch jemanden, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Merz, aber da haben wir jemanden, der mal vielleicht auch in der Wirtschaft gearbeitet hat. Ist ja auch mal gut, dass jemand vielleicht mal die andere Seite gesehen hat. Das ja, soll es. Wir regen uns darüber auf, dass jemand zum Beispiel nur in der Politik war. Jetzt regen wir uns darüber auf, dass jemand auch mal in der privaten Wirtschaft war und keine Regierungsverantwortung hatte.
Hast du total recht. Hast du ja total recht. Also diejenigen, die sagen, oh Gott, der Merz, jetzt sehen wir ja, dass der überhaupt nichts kann, weil der noch nie irgendwie mal Ministerpräsident oder Minister war und so weiter. Da kann man nur sagen, Scholz war alles.
Ja, genau.
Ja. Und hat es nicht geschafft, eine Koalition zu führen.
Er ja, auch unwürdiger nicht. Abgang für die gesamte Koalition, muss man sagen.
Ja.
Trotzdem nochmal vielleicht die Frage zu Mamdani und Trump. Die Situation im Weißen Haus fand ich super interessant. Trump sitzt, gibt Mamdani im Sitzen die Hand, was ich auch erstmal komisch finde. Also ich weiß jetzt gar nicht jetzt, wenn jetzt jemand bei mir steht, dann stehe ich auf zum Händeschütteln. Ich glaube, das gehört sich einfach so. Aber wer Trump kennt, weiß, dass natürlich er seine Spielchen da machte. Wer fandest du, sah in der Situation jetzt mit dem Thema Faschisten nochmal bestätigt und im Sitzen in die Hand gegeben und so weiter, wer sah da besser aus für dich? Wer sah da auch mächtiger aus für dich?
Also natürlich ist derjenige, der einfach sitzen bleibt und auch dirigiert. Ja, er hat ihm ja im Grunde gesagt, sag jetzt das. So, und mit einem Lächeln und mit einer Nonchalance, mit einer Wurstigkeit. Natürlich strahlt diese Person aus, ich habe hier die Macht, ganz klar. Und Trump weiß wirklich, wie er Machtspielchen spielen kann. Und er weiß auch, wie man sie optisch zu spielen hat. Also wer im Oval Office ist, ja, ist immer der Assistent, ist immer der Bittsteller.
Das kam so rüber auf dem Bild. Ja.
Das ist aber ja. Das ist Trump einfach pur. Man muss dann einfach bei sich bleiben. Und Mamdani hat ja verschmitzt gelächelt und der blieb ganz bei sich. Ja, also man kann auch an dem Lächeln erkennen, was Mamdani gedacht hat, und das reicht ja auch schon. Also ich fand ihn auch souverän.
Ja, muss ich sagen. Also ich fand seinen Auftritt sehr souverän, sehe ich genauso. Inhaltlich bin ich echt gespannt, was die nächsten Jahre da passieren wird, wie viel Einfluss er haben wird auch auf die nationale Politik in den USA. Da wird ja schon gehandelt, dass vielleicht sogar der nächste Präsident und so weiter.
Bin ich auch schon jetzt gespannt. Soll er mal anfangen, ja? Also,
ja, er soll erst mal Bürgermeister.
Er hat noch keinen Tag regiert, am 1.1. fängt er an.
Ja.
So, und wie gesagt, Realitätscheck ist was völlig anderes als Wahlkampf. Ja. Hat ja übrigens Friedrich Merz auch jetzt gelernt.
Ja. Vielleicht nochmal eine Sache, um das Ganze abzuschließen. Trump, Biden. Wer denkst du, also wäre Biden der viel bessere Präsident als Trump? Stand ja fast schon gar nicht mehr zur Wahl. Wir hatten ja Kamala Harris, aber mich würde interessieren, was du über Trump, Biden gedacht hast. Und was du über Kamala Harris Trump denkst.
Nee, also ich glaube, mit Biden, das wäre echt schwierig geworden. Und wenn man jetzt so im Nachhinein auch weiß, wie viel kaschiert worden ist, muss man am Ende sagen, es ist auch zu seinem eigenen Schutz gut, dass er nicht weiter Präsident ist. Dieser Wechsel in der Präsidentschaftskandidatur, der kam einfach zu spät. Mhm. So, und Kamala Harris ist auch kopflos in diese Kandidatur reingerannt. Und am Ende wurde es wieder Trump. Das war natürlich vor 4 Jahren undenkbar, dass sowas nochmal passieren könnte. Also ich konnte es mir nicht vorstellen, nach diesem unrühmlichen Ende mit dem Sturm aufs Kapitol und so weiter, dass dieser Mann nochmal Präsident werden könnte. Mhm. Also das ist schon ein unfassbares Comeback, ja, nach wie vor. Auch ausgelöst natürlich durch das Attentat auf ihn und so weiter.
Da hat alles gepasst in dem Moment.
So, gefühlt, er hat dann auch in einer Weise reagiert, dass er Menschen tatsächlich berührt hat. So. Und möglicherweise war das auch der Moment, der die Wahl entschieden hat.
Wahrscheinlich. Ja.
Also, aber die Frage ist echt heikel, ne? Weil er kein Interesse an einer Kooperation mit Europa hat. Aber was passiert denn hier gerade in Europa? Ja, es beginnen jetzt so nach und nach auch manche Politiker teilweise noch hinter vorgehaltener Hand zu sagen, ah, vielleicht können wir auch Trump mal langsam dankbar sein, dass der uns den Spiegel vorhält. Nämlich Teil des europäischen und vor allem des deutschen Geschäftsmodells war, dass wir uns bei dem Thema Selbstverteidigung nie kümmern mussten. Wir hatten diese Schutzmacht. Und er kündigt jetzt einfach dieses Thema auf und sagt, nein, ich bin es nicht. Seht zu, wie ihr euch helft. Und das ist jetzt für Europa ein sehr schmerzhafter, aber vielleicht auch ein heilsamer Prozess, der, wenn er richtig angegangen wird, Europa stärker machen kann. Ich glaube, dass Europa gestärkt aus der Situation herausgehen kann. Europa muss sich jetzt selbst finden. Europa muss jetzt ein Selbstbewusstsein entwickeln und muss klar sagen, wir sind immer noch ein wichtiger Player hier und wir sind auch eine Verteidigungsmacht. So, das war Deutschland definitiv nicht. Deswegen ist jetzt richtig, dass wir investieren in das Thema. Und wir stellen ja auch in anderen Themen zum Beispiel fest, dass Europa in einer totalen Abhängigkeit ist von den USA. Und wir stellen fest, da haben wir jetzt einen Präsidenten in Washington, im Weißen Haus, der kann auch andere Abhängigkeiten jetzt brutal ausnutzen. Also wir müssen uns noch weiter unabhängig machen. Und auch diese Prozesse, also allein, dass wir zum Beispiel in der Digitalität, ja, Cloud, sage ich nur als Beispiel, wir brauchen eine europäische Cloud.
Ja, und so viel, Cloud,
wir haben eine Datenabhängigkeit, wir haben eine absurde Datenabhängigkeit, ja, von den USA. Die müssen wir immer nur den Stecker ziehen und wir liegen brach. Mhm. So, und das sind alles so Themen, bei denen Europa ein Selbstbewusstsein und auch eine Eigenständigkeit entwickeln muss. Ohne Trump wäre das vielleicht nie gekommen. Und jetzt passiert es. Insofern, das Verhältnis, was Europa zu Trump hat, das ist ambivalent. Ja, eigentlich verachtet man ihn und andererseits sieht man auch, er hilft Europa, sich selbst zu finden.
Was ich super interessant finde, ist, ich habe vor kurzem mit einer ukrainischen Unternehmerin gesprochen. Ich habe sie gefragt gehabt bezüglich der Situation und so weiter. Auch Trump, dass er jetzt wieder Präsident ist. Und ihre Reaktion war, sie findet es gut, weil jetzt passiert wieder ein bisschen was. Weil ohne Trump wird es wahrscheinlich, was weiß ich, wie viele Jahre lang gehen. Ich fand die Ansicht interessant, wenn ich ehrlich bin, dass da jemand sagt, was Trump ja auch macht, der verändert alles. Ich bin kein Trump-Fan. Ich sage immer nur, der verändert so an so vielen Stellschrauben was, wo man überrascht ist, dass da auch tatsächlich dann was passiert. Und manchmal habe ich das Gefühl, das wäre zum Beispiel unter Kamala Harris vielleicht gar nicht passiert, gewisse Sachen, die jetzt momentan laufen. Deswegen war jetzt für mich interessant zu hören, was du eigentlich denkst, nicht inhaltlich der bessere Präsident ist, sondern unter welchen Präsidenten die besseren Ergebnisse erzielt werden.
Ich wünsche mir, dass natürlich die USA im Kern eine Demokratie bleiben.
100%, ja.
So. Und so klar ist das mir momentan nicht.
Schöner Abschlusswort.
Weiß ich nicht. So schön ist es nicht.
Doch, das lässt nämlich einiges offen für ein weiteres Gespräch. Carsten, tausend Dank.
Ich danke dir, Reza.
Nein, wirklich. Also ich bin jetzt noch ein größerer Fan von dir, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, das war jetzt nicht unser letztes Gespräch. Vielleicht können wir da einfach nochmal uns austauschen, weil die Zeit ist gerade für mich wie im Fluge vergangen. Für mich ist es toll, dass ich mich mit jemandem austauschen kann, wo ich meine Fragen einfach loswerden kann. Weil ich weiß manchmal, ich bin zwar ein sehr, ich sage es mal, so mittig orientiert, aber ich habe dann auch meine Meinung zu gewissen Themen, wo ich dann mich vielleicht doch ein bisschen konservativer erwische, als ich eigentlich sein möchte und manchmal vielleicht doch ein bisschen linker erwische. Davon war heute nichts zu spüren, aber manchmal doch ein bisschen linker erwische, als ich sein möchte. Und bei dir habe ich das Gefühl, du versuchst tatsächlich immer das Pro und Contra zu sehen. Daher, Carsten, tausend Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, Reza. War total spannend, mit dir zu diskutieren.
Dankeschön.